Psalm 103, ab Vers 1. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit.
Der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden.
Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun.
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Er wird nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, er vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein.
Denn wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind und gedenkt daran, dass wir Staub sind.
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht auf wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr.
Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun.
Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles.
Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes.
Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut.
Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.
Ich habe hier ein wenig Geld. Ein wenig Geld. Was ist der Unterschied der einzelnen Münzen? Sie haben alle die gleiche Farbe. Haben alle die gleiche Größe. Vor- und Rückseite. Eine Münze hat keine Prägung. Es ist gar keine Münze. Er hat ja keine Prägung. Ja, manche sind blank und manche abgegriffen. Manche glänzen. Das, was mir wichtig ist, ist die Frage nach der Prägung. Auch wenn man die Münzen umdreht, eine kommt aus Deutschland, eine kommt aus Belgien, eine kam aus Malta oder kommt aus Malta. Vorne sehen sie alle gleich aus, hinten haben sie eine unterschiedliche Prägung. Ja, das eine Stück hat keine Prägung. Da war kein Druck. Da hat sich nichts verändert, obwohl sie gleich aussehen. Gut, sie sehen nicht ganz gleich aus, sie haben ja nicht die gleiche Prägung oder gar keine Prägung. Wenn man sie in die Hand nimmt, merkt man das. Es fühlt sich an, es ist hart wie eine Münze, hat die gleiche Farbe. Man kann damit aber nicht bezahlen, natürlich nicht. Wie prägt uns unsere Gesellschaft? Loben. Das ist ja etwas, was bei uns in der Gesellschaft sehr aus der Mode gekommen ist. Das, was wir tun, ist eigentlich eher, dass wir Erwartungen haben und die auch formulieren. Dass wir Dinge haben, die anders werden sollen. Staunen, Bewunderung, Dankbarkeit, Anerkennung ausdrücken, das scheint uns mehr und mehr fremd zu sein und fremd zu werden. Zufriedenheit ist nicht das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Wir sind eigentlich eher die Nation als Deutsche, die am meisten Haare in der Suppe findet. Das macht uns auch zum Exportweltmeister, denn es lohnt sich ja nicht, dankbar zu sein für den schönen Stahl einer Maschine, aber sie funktioniert nicht. Dass der Stahl glänzend ist und dass das ja so ähnlich aussieht wie eine Münze. Was willst du denn? Hat ja die gleiche Farbe, da kannst du doch mit bezahlen vielleicht. Das würden wir sagen, nein, das geht nicht. Das muss schon die richtige Prägung haben. Das muss schon das sein, was wir erwarten, was wir wollen, was wir brauchen. Zufriedenheit, Erwartungen. Wir haben Erwartungen an Dinge und Werkzeuge, natürlich an Menschen, an Mitarbeiter, an Situationen, an Maschinen, an Fernseher, an Autos, an Flugzeuge, an Flughäfen. An Arbeitsabläufe, an Beziehungen, an das Leben insgesamt. Wir haben Erwartungen, denn so und so, so wie wir uns vorstellen, soll es ja sein. Das ist ja doch auch normal und gut, Erwartungen zu haben, Erwartungen zu formulieren und das dann auch zu sagen. Strebsamkeit ist normal und gut, selbstverständlich. Auf Verbesserungen ausgerichtet zu sein. Also ein gewisses Maß an Unzufriedenheit ist notwendig, wenn wir diese vier Münzen sozusagen bei Aldi als Wechselgeld zurückkriegen. Dann würden wir auch sagen, nee, mit der einen Münze bin ich unzufrieden. Die hat für mich so keinen Wert. Das geht so nicht, das akzeptiere ich nicht. Diese Art von Unzufriedenheit ist normal, ist gut. Man muss schon genau hinschauen, sonst wird das alles nichts. Und das machen wir ja auch. Das heißt, wenn bei uns im Flur die Glühbirne ausgeht, da ist eine kaputte drin, ich habe sie heute Morgen extra nochmal rausgedreht, die lassen wir nicht drin. Es soll ja auch im Flur hell sein. Wir sind mit der Dunkelheit im Flur nicht zufrieden. Und das ist normal und so muss das sein und so sind wir und so ist unsere Gesellschaft ausgelegt und deswegen haben wir unsere Prägung. Wir sind eben so geprägt und das ist gut so, aber wir haben diese Prägung. Denn wenn wir mit der defekten Glühbirne in der Hand von der Leiter oder was runtersteigen, dann leuchtet die nächste Glühbirne da oben oder muss eine neue nehmen. Aber dann beschäftigst du dich mit dem Flur eben nicht mehr, denn es ist ja die alte, kaputte Glühbirne raus und dann kannst du dich um das Badezimmer kümmern, weil da auch eine Defekt. Das heißt, du kümmerst dich dein Leben lang um das Negative. Das ist ja auch gut so und ist auch notwendig und wir müssen unzufrieden sein über die Münzen, die ja noch da oben sind, Dankeschön. Diese Unzufriedenheit brauchen wir, wenn wir einen 50-Euro-Schein in der Hand haben und merken, die Farben sind grün und müssten eigentlich braun sein. Das ist kein richtiger, nicht? 30-Euro-Schein. Irgend sowas in der Hand, wo wir sagen, halt stopp, da ist irgendwas faul, das geht so nicht. Wir müssen diese Unzufriedenheit haben und dann haben wir diese Prägung, weil die Gesellschaft diesen Druck auf uns ausübt und dann haben wir diese Prägung und sind dann so geprägt. Und finden das auch normal und es ist ja auch normal und es ist gut und wir finden das auch gut und so kommen wir zu Gott. Und finden an dem, wie wir Gott wahrnehmen oder wie Gott mit uns umgeht oder das Reich Gottes, mit dem gehen wir dann genauso um und sagen, halt stopp, da stimmt doch irgendwas nicht. So müsste die Prägung aber nicht sein. Wenn wir die eine Glühbirne rausgedreht haben, beschäftigen wir uns nicht mit dem, was gut ist, was leuchtet, sondern wir gehen ins Badezimmer und beschäftigen uns mit der Dunkelheit im Badezimmer, wenn dort die Glühbirne kaputt ist. Und wenn dort die Glühbirne heil ist, dann geht es zum Arbeitszimmer, weil über meinem Arbeitszimmer oder dem Schreibtisch die Glühbirne oder was auch immer da leuchtet, nicht mehr in Ordnung. Wir sind gewohnt, uns mit dem Negativen zu beschäftigen. Und dann so ein Psalm. Wir haben diese Prägung und überlegen uns, wieso fällt es mir eigentlich so schwer, Gott zu loben? Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Es ist mir irgendwie merkwürdig, Gott loben. Nichts gesagt ist genug gesagt. Wenn ich dich nicht kritisiere, dann ist schon okay. Kannst du gehen. Das ist unsere Prägung, mit der wir in die Gesellschaft hineinkommen bzw. geprägt werden. Wir leben so. Und Corona bringt uns das ja doch auch bei. Alte Medizin für eine neue Krankheit wirkt eben nicht. Und du kannst der Reihe nach die alten Medikamente ausprobieren, das wirkt nicht. Gut, wir haben eins gefunden oder es wurde eins gefunden, was vielleicht doch wirkt und so weiter und so weiter. Es gibt solche Situationen, ja klar, aber normalerweise würde man sagen, das ist alt, das wirkt nicht, das geht nicht. Wen interessiert noch das, warum Windows 98 so gut war? Interessiert doch keinen mehr. Warum waren die Leute vom VW Käfer so begeistert? Heute würden wir sagen, meine Zeit, in dieses kleine Ding, ja, kannst du auch nicht in Urlaub fahren. Wir sind mit 5, 4 Leuten in Urlaub mit dem Ding gefahren. Heute ist das unmöglich. Hier sind wir unzufriedener, weil es besser geht und weil es besser gehen muss. Weil es besser gehen soll. Das Flurzimmer, das Flurlicht muss doch an sein. Das ist doch normal. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute. Das Gute kannst du vergessen, weil es von gestern war. Es ist für die Situation, für das, was schlecht war, von gestern gut, aber heute? Auswirkungen auf das Glaubensleben, Gebetsleben. Unser Gebetsleben, das merke ich auch an mir, ist häufig ausgerichtet auf das, was im Reich Gottes, in der Gemeinde, bei mir, bei uns in der Familie, bei den Nachbarn, wie auch immer, nicht klappt. O Herr, schenk, dass sie mehr und schneller und größer und besser, was auch immer. Und mein Gebetsleben ist geprägt von der Gesellschaft, weil die Prägung drauf sitzt, weil wir eben so geprägt sind. Und es ist ja auch gut so. Das Licht im Flur muss ja an sein. Und wenn ich mit Gott rede, dann sage ich ihm all das, was im Reich Gottes nicht funktioniert. Das ist doch normal, oder? Und wenn es hier oder da funktioniert, dann beschäftigen wir uns mit dem nächsten Negativen und sind eigentlich in unserem Glaubensleben mit all dem Negativen beschäftigt. Wir sind fasziniert vom Negativen, von den Tagesschau-Nachrichten, heute Nachrichten über Geburtsvorbereitungskurs. Das, was du nicht kannst, wird geübt, bis hin zum Krankenhaus. Die Dinge, die eingeprägt, die nicht funktionieren, da muss man sich beschäftigen. Es muss eine Beschwerdestelle eingerichtet werden. All diese Dinge, wir sind so geprägt und so prägen wir unseren Glauben und gehen so auch miteinander um. Denn das, was gut läuft, darüber müssen wir ja nicht reden, sondern das, was bei dir schlecht läuft, darüber müssen wir uns mal, lass uns mal am Donnerstag einen Termin machen. Ich muss mal mit dir reden über die Dinge, die schlecht laufen. Darüber nachzudenken und zu sagen, halt stopp, da ist etwas, was so in dieser Form merkwürdig ist, so können wir mit Gott oder miteinander kaum umgehen, das geht so nicht. Da gehen wir bald zugrunde. Eine Prägung, die nicht gut ist. Umprägen, neu prägen. Mal überlegen, mal wahrzunehmen, was haben wir eigentlich für eine Prägung, und sie ist ja auch gut, aber an welchen Stellen ist das negativ und nicht okay? Lobe den Herrn, meine Seele. David fängt damit an. Und da steht ja auch ganz am Anfang dieses Psalms von David. Meine Seele, du kannst nicht die Seele des Nachbarn erziehen. Das geht nicht. Als Ehepaar versucht man es immer wieder oder mit den Kindern versuchen wir es auch. Das geht nicht. Du kannst nur deine eigene Seele prägen, umprägen. Oder darauf achten, dass sie auch eine andere Prägung hat. Meine Seele ist meine Seele und dafür bin ich zuständig und ich muss schauen, mit dem Leben, was Gott mir anvertraut hat, wie gehe ich damit um? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Rede mit ihm nicht am laufenden Band über die schlechten Dinge, die dir auf den Keks gehen, die dich nerven, sondern schau doch mal auf die Dinge, die Gott in seiner Größe und Herrlichkeit geschaffen hat. Herr, hab Dank für dieses wahnsinnig schöne Wetter. Was für ein Geschenk in der Herbstzeit, so einen Sommer zu erleben. Danke, Herr, dass wir in einem Land immer noch leben, wo die Corona-Infektionszahlen so niedrig sind, dass Leute in Berlin dagegen protestieren, überhaupt so eine Maske aufzusetzen. Wir sollen doch froh sein, dass mit der Disziplin, mit der wir diese Masken verwendet haben, die Infektionszahlen so niedrig sind. Mit den niedrigen Infektionszahlen stürmen Menschen aus unserem Land das Parlament, weil Angela Merkel schuld ist an irgendwas. Wir sind geprägt und es ist gut, einmal stillzuhalten, stillzusitzen, sich diese Prägung vor Augen zu halten und zu sagen, ist das eigentlich angemessen, so mit Gott und mit dem Reich Gottes, mit mir selber auch umzugehen? Es ist notwendig, ein Umprägeprozess, eine Neuprägung. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es gibt Bereiche in unserem Leben, da ist es wirklich schlecht, Dinge zu vergessen. Führerscheinprüfung? Wenn du da die Hälfte der Fragen, oder nicht die Fragen, die Hälfte der Antworten vergessen hast, weil du sie sowieso kennst und dann so Pi mal Daumen, wahrscheinlich ist das die richtige, da musst du... Die Führerscheinprüfung musst du so lange wiederholen, bis die Antworten richtig sind. Mathe-Klausur, genau das Gleiche. Vergiss nicht, ja, vergiss nicht. Und wenn du es vergessen hast, sitzen bleiben. Bis du es gelernt hast, Lektion auch im geistlichen Bereich, bis wir es gelernt haben, wir müssen nachsitzen, auch bei Gott. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn du nur vom Negativen dein Glauben, nur vom Negativen prägen lässt, dann wirst du diese Lektion lernen müssen, bis du sie gelernt hast, und du musst nachsitzen, bis du es gelernt hast. Vergiss nicht. Und es geht mir auch so. Ich rede nicht als jemand, der es schon ergriffen hätte. Sicherlich nicht. Ich bin genauso geprägt. Dieses 50er-Stück ist genauso in mir drin. Und ich empfinde das als gut, denn in meinem Flur soll das Licht leuchten. Was denn sonst? Aber zu unterscheiden, wo ist diese Art, geprägt zu sein, sinnvoll und gut und wo nicht, das müssen wir hinkriegen. Vergiss nicht, Seele, den Herrn zu loben und nicht nur deine Wunschliste abzuarbeiten. Loben. Der nächste Schritt wäre loben. Der erste Schritt wäre, das zu erkennen, das wahrzunehmen, mal drüber nachzudenken, sich hinzusetzen in der Stille und zu sagen, Herr, was habe ich denn da für eine Prägung? Wovon bin ich geprägt? Das andere, das nächste, das, was David hier uns sagt, lobe den Herrn. Vielleicht ist das Danken ein Zwischenschritt, aber auch darüber müsste man nachdenken. Was ist denn das Danken? Ist nicht das Danken genauso wie das Bitten, das Formulieren meiner eigenen Wünsche? Das Danken kommt nur danach, nach dem Geschenk. Das Bitten kommt vorher, Herr, ich brauche es. Das Danken danach, Herr, hab Dank, ich hab's gekriegt. Letztlich ist das Danken eine Formulierung der Wünsche nur von der anderen Seite her. Hab Dank, Herr, ich hab gekriegt, was ich brauche. Ist das Danken und das Bitten nicht dann auch eine Frage der Herrschaft? Wer hat im Glaubensleben die Herrschaft? Darf Gott mit mir tun, was er will, oder muss er tun, was ich will? Herr, gib mir, was ich brauche, das Gebetsleben vor dem Gegebenen. Herr, hab Dank für das, was du mir geschenkt hast, weil ich es haben wollte, das Danken danach. Das Loben sieht Gott, das Danken und Bitten sieht die Gabe. Mal drüber nachzudenken, wie ist eigentlich mein Gebetsleben strukturiert? Und wir haben schon Schwierigkeiten beim Danke sagen. Wir mussten von unseren Eltern wahrscheinlich auch darauf aufmerksam gemacht werden. Und sag mal Danke. Was sagt man jetzt? Danke? Weil man schon beschäftigt war mit dem Geschenk, weil man es zu Weihnachten ausgepackt hat und die Carrera-Autobahn oder was auch immer schon am Fahren war. Und die Oma, danke, die Oma, und man spielt weiter. So sind wir geprägt. Sich hinzusetzen, nachzudenken, ist das eigentlich okay, ist das eigentlich geistlich oder ist das fleischliches Christsein? Gott degradieren auf den Erfüllungsgehilfen meiner Wünsche und wenn er es getan hat, dann das Danken sogar noch vergessen und es für einen geistlichen Schritt zu halten, wenn man dann Dankeschön sagt für das, was man haben wollte. Wer ist eigentlich Herr in deinem Glaubensleben? An dieser Stelle bist du's. Du bist derjenige, der bestimmt, was du brauchst, wie es laufen muss, wie es sein soll, was gut wäre. O Herr, hab Dank dafür, dass du mir einen so großen Intellekt geschenkt hast, dass ich genau weiß, was ich will und du musst es mir geben. Das ist letztlich nur fleischlich, das ist nichts Geistliches. Auch wenn es sich vielleicht fromm anhört. Loben weitet den Blick. Loben weitet den Blick auf die Weite des Tuns Gottes. Ich sehe ihn als Person. Ich sehe das, was er tut, nicht nur als Erfüllung meiner Wünsche. Ich sehe sein Tun, wie er diese Welt geschaffen hat. Und ich habe nicht um die Schönheit dieser Welt gebeten, sondern das hat er getan. Ich sehe ihn als den Schöpfer. Ich nehme wahr, das, was er getan hat. Loben weitet den Blick, nimmt meinen Blick weg von dem, was ich haben will, sondern ich darf Gott begegnen an dieser Stelle. Und da, wo ich der Gegenwart Gottes begegne, geschieht mir das so wie Mose vielleicht ein Stück weit, wo das Angesicht plötzlich leuchtend wird, wo man vielleicht auch innerlich anfängt zu leuchten. Menschen, die das Leben und andere nur danach bemessen, was habe ich von denen, was habe ich von dir, sind abstoßend. Was habe ich von dir? Was bringt es mir, dass ich in deiner Nähe bin, Gott? Wenn mir so jemand begegnet und ich spüre, meine Beziehung zu ihm oder zu ihr ist nur danach abgemessen, wie viel er von mir hat oder sie von mir hat, ist abstoßend. Loben weitet den Blick für das Tun Gottes. Sieht seine Größe und sieht seine Herrlichkeit völlig zweckfrei. Völlig zweckfrei. Loben weitet den Blick auf Gott, auf seine Person, auf sein Tun, jenseits von dem, was ich davon brauchen könnte. Gott ist mehr als nur ein Steinbruch. Glaube ist mehr als nur ein Steinbruch, wo ich mir herausbreche, was ich haben will. Plötzlich stehe ich in der Gegenwart Gottes und mein Angesicht fängt an zu leuchten. Meine Seele fängt an zu leuchten. Menschen, die die Herrlichkeit Gottes erlebt haben, fangen an zu leuchten und merken es selber noch nicht mal. Das ist ja das Verblüffende. Mose hat es ja nicht mal gemerkt, als seine Haut, seine Angesichtshaut anfing zu leuchten, weil er an der Gegenwart Gottes gestanden hat. Das kriegt er nicht mal mit. Wahrscheinlich hat Gott dafür gesorgt, dass man es nicht mitkriegt, weil man dann vielleicht wieder in der Gefahr stehen würde, stolz darüber zu sein. Seht mal her, wie ich leuchte oder irgend sowas. Und schon ist diese Art Glauben ekelhaft. Glaubende, die stolz sind auf das, was sie im Glauben vollbringen, das ist nicht schön. Schaut mal her, wie schön demütig ich bin oder irgend sowas. Das ist abstoßend. Sich hinzusetzen und von Gott her einmal sagen zu lassen, Herr, wie bin ich eigentlich geprägt? Loben. Loben erkennt die Größe Gottes, sieht die Weisheit Gottes in seiner Herrlichkeit und erkennt die Kleinkariertheit unseres Alltags, unser Kämpfen, unser Mühen, unser Umherrennen, unsere Hektik, um kleine Fitzelchen, um irgendwas, wo wir meinen, dieses oder jenes bräuchten wir. Um unsere Sorgen, unsere Unzulänglichkeiten, die der anderen, das, was nicht klappt, was nicht funktioniert, das ewige Drehen um die Negativdinge in unserem Leben. Wir merken das, wir sehen das, wir nehmen das wahr und Gott kann uns dann verändern, das wahrzunehmen und die ersten Schritte einzuleiten, das zu verändern. Unsere Gesellschaft benötigt immer mehr. Wenn man mal ein Stück zurückgeht und anschaut, in was für einer Gesellschaft wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr braucht, weil sie unzufrieden ist bis in die Fußspitzen hinein. Wie der reiche Kornbauer, der jedes Jahr eine übervolle Ladung bekommt und ernten kann, aber nichts geben kann, nichts abgeben kann, immer für sich selber größere Scheunen baut und Gott irgendwann sagt, du Narr, was hast du da eigentlich gemacht, dein ganzes Leben lang? Diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft, wir sind geprägt von dieser Gesellschaft, weil wir immer mehr brauchen, immer unzufrieden sind, immer uns um das Negative kümmern. Ist das Negative denn wegzuloben? Kann man das dann wegloben? Das wäre ja eine Möglichkeit. 10 Zentimeter über dem Boden, man merkt die Bodenhaftung nicht mehr, das Negative, die Steine im Weg, weil man sowieso im Glauben 10 Zentimeter über der Bodenkrume schwebt. Wäre das die Alternative? Wenn man sich den Psalm, lest ihn zu Hause gerne nochmal durch, anschaut, kommt das drin vor? Vers 9, er zürnt uns nicht für immer. Das redet doch Bände. Das redet davon, dass David ganz genau weiß, was das heißt, keinen Segen zu haben. Und wenn er so lang von der Vergebung seiner Schuld redet, na, dann wissen wir die ein oder andere Situation, wo er wirklich Schuld auf sich geladen hat. Er formuliert das. Gott zürnt uns nicht für immer. Offensichtlich sitzt er in einer Situation, wo der Zorn Gottes über ihm oder dem Volk Israel ist. Er kennt das. Und er weiß von den Situationen, wo sein eigener Sohn, der Absalom, versucht hat, ihn zu entmachten und sein Harem übernommen hat und all diese Dinge, die für einen orientalischen Fürsten unmöglich sind. Aber vergiss nicht, Seele, was er dir Gutes getan hat, heißt auch, Gott hat immer wieder an uns gehandelt, also entsteht Hoffnung für die Zukunft. Ich vertraue mein Leben und das Leben meines Volkes, Gott, dir an, denn du wirst uns nicht für immer zürnen. Wenn man so mit den negativen Dingen seines Lebens umgehen kann, dann merkt man, dass Gott größer ist als diese Dellen, die in meinem Leben immer wieder geschehen, weil er Wege hat, die größer sind als das, was ich mir zusammenreimen kann. Er zürnt uns nicht immer. Nicht ewig bleibt sein Zorn. Da ist von Gebrechen die Rede, der alle unsere Gebrechen heilt. Das redet davon, von Krankheit, dass auch David Krankheit kennt. Und den Schmerz, der zu solchen Gebrechen gehört, der uns heilt. Offensichtlich, er hat es erlebt. Glauben kann man immer nur für sich selbst. Lobe den Herrn, meine Seele. Es ist ein Erziehungsprojekt für sich selbst, für mich. Es ist ein Erziehungsprojekt, sich von Gott her neu prägen zu lassen. Wahrzunehmen, Herr, was für eine Prägung habe ich denn? Was für ein 50er oder falscher 50er bin ich denn? Mach mir das deutlich, Herr, zeig mir das. Und das kann man nur, wenn man in der Stille vor Gott steht oder sitzt. Herr, halt mir doch mal den Spiegel vor die Augen. Wie siehst du mich denn? Wie nimmst du mich denn wahr? Und dass Gott mir zeigen kann, was für eine Größe er hat, in was für einer Dimension er lebt. Nicht für immer zürnt er uns. David holt aus und fängt bei Mose und was weiß ich was an. Der Mose sein Tun kundtun ließ. Das, was Gott vorhatte mit Ägypten und der Erlösung, er hat es Mose kundgetan und dann der Reihe nach getan. So wird er uns auch heute wieder. Und dann ist es eine Hoffnung für heute. Er hat uns nicht fallen lassen. Bis heute lässt er uns nicht fallen. Und daraus ein Gebet machen. Herr, ich preise dich und ich vertraue dir mein Leben an. Loben. Gebet ist auch eine Frage der Herrschaft. Darf Gott dir das geben, was er für dich richtig findet? Oder betest du ihm all das vor die Nase, was du gerne hättest? Und sagst dann Danke für das, was du bekommen hast, weil du ja die Herrschaft in deinem Glaubensleben hast? Loben. Zum Schluss. Wer sich mal den Psalm 103 thematisch anschaut, stellt fest, einer von beiden hat abgeschrieben, entweder das Vaterunser vom Psalm 103 oder der Psalm 103 vom Vaterunser. Geheiligt werde dein Name. Der ganze Psalm ist ein Lob, ein Geheiligtwerden Gottes. Dein Reich komme, von der Königherrschaft Gottes steht in den Versen ganz zum Schluss 19, 20 und so weiter. Gott wird als Vater benannt. Das ist im Alten Testament relativ selten. Der sich wie ein Vater erbarmt über Kinder. Das, was Jesus formuliert, nämlich die Parallelheit von Gerechtigkeit und Gnade Gottes. Normalerweise bei den Propheten ist Gerechtigkeit und Strafe und Exil und all diese Dinge. Hier im Psalm 103 ist die Parallelität von Gerechtigkeit Gottes und Gnade Gottes. Eigentlich das Leben Jesu wird im Psalm 103 sehr schön deutlich. Das war Jesus ganz wichtig. Gnade Gottes und Gerechtigkeit Gottes, nicht Vernichtung. Und das Thema Vergebung, Schuld, Sünde. Es kommt in verschiedensten Versen in diesem ganzen Psalm vor. Wenn man jetzt mal das Vaterunser-Gebet parallel dazu nebenliegt und fragt, was ist denn neu? Neu ist, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das hat Jesus eingefügt. Das steht hier im Psalm 103 nicht drin. Der Herr vergibt uns und er heilt unsere Gebrechen. All das kommt vor. Aber diese Frage, diese Parallelität zwischen dem, wie du mit Menschen umgehst und sie mit dir umgehen und dass ihr euch einander vergebt, das ist im Psalm 103 nicht der Fall, sondern im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Legt mal Psalm 103 und das Vater unser thematisch nebeneinander. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. In den letzten Versen werden die Engel beschrieben, wie sie den Willen Gottes tun und dann auf Erden auch. Es ist hochinteressant. Entweder der eine hat vom anderen abgeschrieben oder der eine vom anderen. Jesus will uns das deutlich machen, dass der Psalm 103 nicht nur so ist, sondern dass wir das lernen dürfen, auch im Vater unser. Unser Gebet sollte mit dem Lob beginnen und mit dem Lob abschließen. Geheiligt werde dein Name am Anfang und geheiligt werde dein Name am Ende. Wir wollen miteinander ein Lied singen, beziehungsweise wir wollen es uns vorsingen lassen und summen mit. Und das Gebet lernen am Psalm 103, wie wir mit Gott reden können. Amen.